Werbung.
Herrschaften, wir sind im Viertelfinale angekommen beim größten Fußballturnier der Welt und am Samstag steht uns ein absoluter Schlager ins Haus in Miami. Norwegen gegen England und natürlich hat bet365 Sportwetten die akkuraten Quoten dafür. 3,6 gäbe es für einen Sieg der Norweger bei bet365 Sportwetten. 2,0 ist die Quote der Engländer, das sind doch recht klarer Favorit und 3,5 die Quote bei bet365 Sportwetten für ein Unentschieden. Boah, ist das schwierig. Ich sehe Norwegen vorne. Einfach for the sake of it. Man weiß es nicht. Was man weiß, zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei bet365 Sportwetten nie gewöhnlich ist. Wichtig, gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren, bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf bubai.de.
Werbung Ende.
Norwegen rudert nach dem Sieg gegen Brasilien. England schwimmt in Mexiko gegen Mexiko, aber triumphiert in einem unglaublich intensiven Spiel im Aztekenstadion. Diese WM-Nacht, sie war episch, sie war wie erwartet und wie erhofft episch. Wir sprechen darüber jetzt hier im Podcast bei NTV Sport. Hallo und willkommen, wunderschönen guten Start in die Woche, schönen guten Montagmorgen, hier ist NTV Sport. Während der Fußball-Weltmeisterschaft mit täglich neuen Folgen an jedem Spieltag gibt es eine neue Ausgabe. So auch heute zum Start in die neue Woche nach einer unheimlich intensiven, nach einer langen Nacht, auch weil es alles verzögert wurde durch den verspäteten Anpfiff beim Spiel Mexiko gegen England. Wir müssen allerdings auch sprechen natürlich über den Sieg der Norweger gegen Brasilien in New York. Es wird intensiv, auch hier in der Podcast-Folge und wir gehen direkt rein. Ich bin Kevin Schulte, bedanke mich sehr bei allen, die eingeschaltet haben hier auf den verschiedenen Kanälen. Der Podcast erscheint überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei uns direkt in der NTV-App. Und damit starten wir rein. Brasilien gegen Norwegen, Anstoß deutscher Zeit, 22 Uhr in New York. Carlo Ancelotti, der brasilianische Trainer mit einem Wechsel. Gabriel Martinelli, der Siegtorschütze auf der letzten Rille gegen Japan. Er kam rein für den verletzten Lucas Paqueta. Ståle Solbakken, der Ex-Köln-Trainer, mittlerweile seit Jahren in Diensten von Norwegen, ebenfalls mit einem Wechsel in der Startformation im Vergleich zum Sieg gegen die Elfenbeinküste im 16-Finale. Julian Riasson nach Verletzung ist zurück in der Startaufstellung. Der Außenverteidiger von Borussia Dortmund kam rein für Pedersen. Und die Norweger, sie kamen auch gut rein in diese Partie. In der dritten Minute liegt der Ball zum ersten Mal im Kasten der Brasilianer. Berg trifft, aber Sørloth, der Vorlagengeber, stand zuvor im Abseits. Goldrichtige Entscheidung wurde auch schon auf dem Feld so gesehen. Und dementsprechend ging es weiter bei 0:0. Die Brasilianer hatten diesen Schock gut überstanden und hatten ihrerseits die Riesenmöglichkeit zur Führung. Matheus Cunha wird klar gelegt im Strafraum von Christopher Ayer. Nach Videostudium gibt es diesen Elfmeter. Bruno Guimarães nimmt sich die Kugel und verschießt gegen Örjan Nyland, der vor einigen Jahren mal bei Ingolstadt im Tor stand. Der hält den schwach getretenen Elfmeter. Verzögerung im Anlauf hatte fast ein bisschen was von Simone Sasa 2016 Elfmeterschießen Italien gegen Deutschland. Also Guimarães verschießt und damit weiter 0:0 und damit hatten wir die identische Herangehensweise für den weiteren Verlauf der Partie. Die Brasilianer, sie gaben Norwegen den Ball und lauerten auf Konter. Das ist wirklich ein ungewöhnliches Verhalten einer brasilianischen Nationalmannschaft, aber wir haben genau diesen Fußball ja von der Ancelotti-Elf im Verlauf des Turnieres bereits gesehen. Brasilien bekommt auch trotz oder gerade wegen dieser Herangehensweise mehr Chancen. Sie provozieren ein paar Fehler der Norweger, schalten dann schnell um und haben eben die besseren Torgelegenheiten in der ersten Halbzeit. Aber Nyland im Kasten der Norweger immer wieder zur Stelle. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gibt es dann die ganz dicke Chance auch für Norwegen. Martin Ødegaard, der Kapitän von Arsenal, findet aber seinen Meister in Alisson Becker im Keeper der Brasilianer. Und somit geht es mit 0:0 in die Halbzeit. Halbzeitpause, da wechselt dann Ståle Solbakken doppelt in seine Offensive, Skjelderup und Bob für Nusa und Sørloth, und das sollte sich auszahlen, denn vor allen Dingen Skjelderup, der sollte noch wichtig werden. Aber erstmal eine ganz, ganz dicke Torchance für Brasilien. Endrick kommt in der 58. und hat nur eine Minute später die 1-0-Führung auf dem Fuß. Ein brillanter Pass, ein Zuckerpass von Vini Junior schickt Endrick auf die Reise, aber der verliert frei vor Nyland vollkommen die Nerven und kriegt keinen vernünftigen Abschluss hin. Somit weiter 0-0, und 20 Minuten später fällt dann das entscheidende Tor, das Norwegen hier auf die Siegerstraße bringt. Erling Haaland nach Flanke von Skjelderup in der 79. Er steht in der Luft und köpft ein zum 1-0. In der 85. ist es dann eine irre Szene, als Nyland eine Bogenlampe von Ayer so gerade noch an die Latte lenkt im Rückwärtslaufen. Also fast hätte Brasilien noch ausgeglichen. Aber Norwegen ist es, das erneut trifft in Person von Erling Haaland. 90. Minute, völlig ansatzlos aus 20 Metern flach. 2-0, Becker ohne Chance. Und damit Norwegen durch. Die mussten tatsächlich nochmal was überstehen in der 7-minütigen Nachspielzeit. Die ist eigentlich schon vorbei. Gibt es nochmal einen Elfmeterpfiff nach einem Ellbogeneinsatz von Östigard? Der spielt bei Hoffenheim, hat auch mal bei St. Pauli gespielt und jetzt hier eben mit Norwegen siegreich gegen Brasilien. Er sollte das Ganze nochmal spannend machen durch diesen Ellbogeneinsatz. Neymar nimmt sich den Elfmeter und verwandelt zum 1-2, guckt Nyland aus. Davor und danach, also vor der Ausführung des Elfmeters, gibt es ein Wortgefecht zwischen Neymar und Nyland. Gerade danach, was sich Neymar dann einfach leistet, ist aus meiner Sicht nicht anders zu beschreiben als ein peinlicher Gockelmoment von ihm. Dass er den Ball da nicht schnell rausholt, wie sich das eigentlich gehört, wie das handelsüblich ist, wenn du irgendwie nochmal alle Chance nutzen willst, kann ich nicht nachvollziehen. Stattdessen legt er sich noch weiter 1, 2, 3 Sekunden mit Nyland an. Also ja, da war er sich selbst näher als der Erfolg der Mannschaft und ja, das auch irgendwie so ein bisschen sinnbildlich. Trotzdem bekommt Brasilien nochmal eine Szene, um den Ball nach vorne zu spielen. Nyland allerdings krallt die Hereingabe weg, gräbt den Ball unter seinen Armen und dann ist auch Schluss. Norwegen gelingt hier das ganz große Ding, der große Coup gegen Brasilien. Die Norweger gewinnen 2-1. Ziehen damit ins Viertelfinale ein. Was bleibt von Brasilien? Ein ziemlich maues Resultat, einmal mehr. Also Brasilien seit 2002, seit dem 5. Titel, der sie immer noch zum Rekordweltmeister macht und ja auch halten wird, denn Italien und Deutschland mit je 4 Titeln können da nicht mehr eingreifen in den nächsten Wochen. Brasilien ist seitdem wirklich ein Schatten seiner selbst. 2006 das Viertelfinale aus, 2010 ebenfalls, 2014 das 1-7 gegen Deutschland im Halbfinale bei der Heim-WM. 2018 das aus im Viertelfinale, 2022 ebenso und 26 jetzt sogar Achtelfinale, frühestes aus seit der WM 90, damals gegen Argentinien. Ja, und eben seit dem Titel 2002 gegen Deutschland immer gegen europäische Mannschaften ausgeschieden bei der WM-Endrunde. Also Brasilien irgendwie so ein bisschen Deutschland 2.0, da gibt es doch ein paar Ähnlichkeiten, gehen immer mit einer enormen breiten Brust in ein Turnier, obwohl das eigentlich gar nicht mehr gerechtfertigt ist, so durch die Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit. Jetzt im Prinzip auch schon die zweite Spielergeneration durchgebracht, die nicht in die Nähe kommt eines WM-Titels. Und dazu gehört dann eben auch Neymar. Der gibt dann auch seinen Rücktritt bekannt aus dem Nationalteam. War ja auch eine große Überraschung, dass er überhaupt nochmal dabei war. Zum Abschluss noch das Tor, das wertlos sein sollte. Norwegens WM-Reise dagegen wird allmählich zum WM-Märchen. Bei der erst 4. WM-Teilnahme erstmals im Viertelfinale. Matchwinner natürlich Erling Haaland, aber auch der Torwart Ørjan Nyland, der Stand jetzt ohne Verein dasteht, der keinen Vertrag hat. Aber er sagt selbst, ja, ihr wisst ja, bei wem ihr euch melden sollt. Reminder auch an uns Deutsche, denn Deutschland war ja ganz kurz davor, in der Qualifikation in einer Gruppe mit Norwegen zu landen. Es fehlte im Nations League-Viertelfinale und da müssen wir wirklich ein bisschen zurückschauen. Es fehlte dann nur ein weiteres Tor von Italien, dann hätte Deutschland in diese Norwegen-Gruppe gemusst und wäre mutmaßlich auch genau wie Italien zweimal brutal vermöbelt worden und dann wäre es in die Qualifikation in die Playoffs gegangen und vielleicht wäre es auch dann zum Spiel in Bosnien-Herzegowina gekommen, wo ja die Italiener dann ausgeschieden sind. Das allerdings eine Randnotiz dieser ganzen Partie. Norwegen im Viertelfinale und wir wollen uns Eindrücke holen von vor Ort von Sebastian Schneider, dem DFB-Team-Reporter Reporter für ntv.de, aber die deutsche Nationalmannschaft schon lange ausgeschieden. Deshalb hat er jetzt nochmal vor seiner Abreise nach Deutschland das Finalstadion mitgenommen in New York, New Jersey. Sebastian, wie war es im Finalstadion dieser WM? Deutschland ja längst nicht mehr dabei. Du hast also nochmal was anderes gesehen und ja, wie hat es dir gefallen? Welche Eindrücke nimmst du mit?
Hi Kevin, ich melde mich hier vom Parkplatz des Stadions in New Jersey, meinem Lieblingsstadion zwischen Klimaanlagen, Containern und Zelten. Und ich hätte echt, also was heißt, ich hätte nicht gedacht, aber Norwegen hat es tatsächlich geschafft, Brasilien aus dem Turnier zu werfen. Brasilien ja eher ein Schatten seiner selbst, aber man dachte doch schon, so wie die jetzt ins Turnier gekommen sind, den Lauf, den die entwickelt haben, dieses späte Tor gegen Japan, hatte man schon gedacht, okay, vielleicht wächst da irgendwie eine Top-Mannschaft zusammen, aber die Norweger sind nicht zu unterschätzen. Erling Haaland stand gerade in der Mixed Zone und meinte, er hätte niemals gedacht, dass er überhaupt sozusagen, es war schon ein Traum, Norwegen mal zur WM zu bekommen. Ihm fehlen die Worte, meinte er, war nicht mal ein Traum von ihm. Also so surreal ist das alles, dass er das sich nicht mehr vorstellen konnte.
Was bedeutet denn dieser Sieg für Fußball Norwegen?
Was das für Norwegen bedeutet, darf man, glaube ich, echt nicht unterschätzen. Die haben schon einmal 2-1 gegen Brasilien gewonnen. Das war 1998 bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. Das war so ein drittes, völlig für Brasilien völlig egales Gruppenspiel. Die waren schon Gruppensieger, die waren schon durch. Und dann bekamen sie nochmal das Spiel gegen Norwegen. Und Norwegen hat das tatsächlich gewonnen mit 2-1 auch. Und das war so ein bisschen immer dieses popkulturelle Fußballerlebnis, der größte fußballerische Erfolg. Und ich glaube, das wurde heute Abend hier abgelöst. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist echt historisch, was diese Truppe schafft. Klar hat sie diese Ausnahmespieler mit Erling Haaland, mit Martin Ødegaard, auch ich würde Riasson noch von Borussia Dortmund dazu zählen. Dann gibt es noch diesen Flügelspieler von RB Leipzig, Nusa. Es gibt noch diesen Bob, heißt der, das ist so ein Außenverteidiger von Manchester City. Das sind schon echt gute Fußballer. Das ist so der Begriff ist so ein bisschen verbrannt, aber das ist so eine goldene Generation, die noch sehr viel reisen kann.
Norwegen bleibt übrigens ja auch ungeschlagen gegen Brasilien im fünften Spiel. Also gegen keine Mannschaft hat Brasilien eine so schlechte Bilanz wie gegen Norwegen. Wie war denn überhaupt die Stimmung im Stadion? Viele Brasilianer natürlich da, naturgemäß da, aber auch die Norweger sind ja in Scharen angereist nach New York. Es gab keine freien Tickets mehr auf den Direktflügen von Oslo nach New York. Ja, wie hat sich das ausgewirkt im Stadion?
Die Stimmung im Stadion war einfach toll, ehrlich gesagt. Wenn man überlegt, welchen Hustle die Menschen, diese 80.000, durchgemacht haben, die zum Stadion mussten, das ist ja wirklich, man muss es sich vor Augen führen. Also das Bahnticket kostet die $100, um dahin zu kommen. ÖPNV ist unmöglich, es ist unmöglich, da Fahrrad zu fahren, zu laufen. Das ist ja super weit draußen von New York aus. Und dann kommst du da an, dann ist es so eine Betonwüste mit ganz vielen Zelten und also mit so Plastikzelten und so Klimaanlagen, Hütten und Containern drumherum. Aber drin ist es wirklich eine komplett andere Welt. Das ist stimmungsvoll. Es waren auch zwei sehr stimmungsvolle Fangruppen, muss man einfach sagen. Brasilien, unfassbar, die hatten da irgendwie mehrere Trommelgruppen dabei. Die haben echt was abgerissen. Dann die Norweger, die ja da bekanntermaßen alle 20 Minuten irgendwie rudern. Ich fand ganz schön, dass irgendwann die Brasilianer dann mitgerudert haben, einfach was Spaß gemacht hat, ehrlich gesagt. Das war ganz schön zu sehen. Ansonsten hat natürlich das schon mit der Anfangsviertelstunde angefangen. Da war das Tor von Norwegen, was erst nicht gezählt hat wegen Abseits. Dann gab es den Elfmeter für Brasilien, der aber gehalten wurde. So hatte jede Fangruppe so ihr Highlight schon, bevor das Spiel so richtig losging. Also das hat so den Grundstein gelegt und daran hat sich dann auch nichts mehr geändert im Laufe des Spiels. Das war bis zum Ende toll. Neymar hatte noch seine großen 5 Minuten, als er eingewechselt wurde und dann noch den Elfmeter geschossen hat. Ja, das war echt toll einfach, um dabei zu bleiben.
Vielen Dank an Sebastian Schneider, unseren Mann in New York, und ich wünsche auf diesem Weg einen guten Rückflug für dich. Für die Norweger geht's noch nicht nach Hause. Im Gegenteil, Samstag 23 Uhr deutscher Zeit wird in Miami das Viertelfinale gespielt. Norwegen gegen England. Und wie die Engländer es geschafft haben, das besprechen wir jetzt. Mexiko gegen England, eine der aufgeladensten, vielleicht die intensivste Partie dieser Weltmeisterschaft. Es wurde erst um 3 Uhr angepfiffen, weil es in der Nähe des Stadions in den Minuten und Stunden vor dem eigentlichen Termin um 2 Uhr noch Blitzeinschläge gab. Also stattdessen 19 Uhr Ortszeit statt 18 Uhr der Anpfiff in Mexiko statt im Aztekenstadion Mexiko gegen England. Und und wir kommen direkt rein zum Sportlichen. In der 15. Minute gibt es die erste Chance für Mexiko durch Stürmer Raúl Jiménez. Der zielt aber nicht genau genug. In der 36. dann der erste Schock für die Mexikaner. Das erste Gegentor im Laufe dieser WM. Jude Bellingham köpft zum 1:0 für England ein nach Flanke von Bukayo Saka. Und in der 38. weniger als 2 Minuten später ist es Bellingham, der sogar auf 2:0 stellt. Also macht aus dem Schock einen Doppelschock für die Mexikaner. England schaltet nach einem Ballverlust im mexikanischen Aufbau schnell um. Kane legt quer uneigennützig für Jude Bellingham und der vollendet zum 2:0. Also sehr, sehr guter Start für die Engländer. Allerdings wird es dann nochmal eng. Sogar im ersten Durchgang Julian Quiñones trifft er nach einem unzureichend abgewehrten Freistoß aus dem Rückraum zum 1:2. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gibt es dann noch weitere Top-Chancen für Mexiko in Person von Raúl Jiménez. Der zieht aber im Privatduell mit Jordan Pickford den kürzeren, sodass die Engländer diese 2:1 Halbzeitführung in der Höhe über 2200 Meter hoch im Aztekenstadion Mexico Cities in die Halbzeitpause bringen. Dann nach dem Pausentee die Engländer mit dem besseren Start. O'Reilly trifft den Pfosten in der 49. Aber 5 Minuten später gibt es eine Szene, die den weiteren Fortgang des Spiels dramatisch verändern sollte. Kwanza sieht die rote Karte nach Videostudium des iranischen Schiedsrichters. Mit offener Sohle geht er gegen Gallardo ran und sieht dafür rot. Damit Mexiko also fast die komplette zweite Halbzeit in Überzahl. Aber zunächst der dritte Schock für den Gastgeber, für den Co-Gastgeber Rangel. Der Torwart fällt Gordon und der berechtigte Elfmeter wird verwandelt von Harry Kane. Der trifft zum 6. Mal und ist damit nur noch ein Treffer hinter Erling Haaland, Lionel Messi und Kylian Mbappé, die allesamt bei 7 Turniertoren nach 5 Partien stehen. 10 Minuten später dann auf der anderen Seite im anderen Strafraum ist es Harry Kane, der Gutierrez foult und dem Schiedsrichter bleibt nichts anderes übrig, als erneut auf den Punkt zu zeigen und Raúl Jiménez trifft per Elfmeter zum 2:3. Das sollte das letzte Tor bleiben, obwohl es dann natürlich nochmal lange ging, obwohl es nochmal richtig, richtig kritisch wurde für die Engländer. Tuchel, der stellte nach dem 2:3 auf Fünferkette um, der sah auch, seine Mannschaft fehlten die Körner, um jetzt hier auch nochmal irgendwie zu entlasten und sie hat natürlich einen Mann weniger. Am Ende auch ohne Kane gespielt in der Nachspielzeit, den hat Tuchel auch rausgenommen, aber England hält eben dem Mexiko-Druck stand. Auch in 12 Minuten Nachspielzeit wird es letztendlich auch nur ganz zum Schluss einmal so richtig knapp, als John Stones fast ein Eigentor fabriziert, aber England kommt durch mit 3:2 gegen Mexiko. Bedeutet, England geht durch das Stahlbad, geht durch die Aztekenhölle von Mexico City auf dem Weg zum zweiten WM-Titel nach 1966. Also jetzt haben sie auf jeden Fall eine ganz hohe Hürde aus dem Weg genommen. Natürlich sportlich. Mexiko kann den Engländern nicht das Wasser reichen, wie auch gestern in der Folge schon angekündigt. Aber es sind andere Faktoren, die dieses Spiel natürlich unfassbar heikel gemacht haben für die Engländer. Aber dieses Team und die Fans in Kombination als Einheit sind auch einfach eine Wucht. Thomas Tuchel, das passt auch unfassbar. Der präsentierte sich auch im Interview sichtlich stolz. Apropos Interview, Harry Kane, der hatte gar keine Stimme mehr, das war episch. Schalke-Fans kennen natürlich die Szene von Simon Terodde damals in Sandhausen auf dem Weg zum Aufstieg vor ein paar Jahren. Also Schalke-Fans wissen Bescheid. Harry Kane an diesem Abend, in dieser Nacht, wie damals Simon Terodde. England damit auch zum 5. Mal in Folge im Viertelfinale, mindestens im Viertelfinale eines großen Turniers. Halbfinale 2018 bei der WM in Russland. Finale dann 2021 im eigenen Stadion bei der Corona-EM. Viertelfinale 2022 in Katar, Finale 2024 in Deutschland bei der EM und jetzt eben Viertelfinale gegen Norwegen. Übrigens 5. Mal in Folge mindestens Viertelfinale, das ähnelt dem Weg von Deutschland bis zum 4. WM-Titel 2014. Halbfinale, Heim-WM 2006, Finale 2008 in Österreich und der Schweiz bei der EM, dann Halbfinale 2010 Südafrika, Halbfinale 2012 Polen-Ukraine EM und dann der Titel 2014. Also dem Gesetz der Serie würde es folgen, wenn England tatsächlich hier die Trophäe am Ende hochrecken sollte. Dafür braucht es aber noch 3 weitere Siege und wie gesagt, Samstag 23 Uhr in Miami ist Norwegen, ist Erling Haaland die nächste Hürde und Erling Haaland kennt natürlich die englischen Gegenspieler aus der Premier League. Mexiko, vielleicht da noch ein, zwei Worte, spielt am Ende eine super WM. 4 Siege ohne Gegentor in den heimischen Stadien, prallt aber im 5. Spiel dann in England ab. Das war eine Nummer zu groß, eine Nummer zu routiniert auch. Sie hatten letztendlich jetzt auch in der Schlussphase trotz Überzahl nicht mehr die ganz großen Torszenen, weshalb der Sieg für England dann vielleicht auch in Ordnung geht. Ne? Bei den letzten 9 Weltmeisterschaften übrigens Mexiko 8-mal im Achtelfinale rausgegangen. Also diese Runde bleibt so ein bisschen Lava, das Viertelfinale hat man erst 2-mal erreicht, 2-mal zu Hause, 1970 und 86. Jetzt allerdings ging es diesen weiteren Schritt nicht. Und damit schauen wir auf den heutigen 26. Turniertag der Fußball-Weltmeisterschaft mit 2 weiteren Achtelfinals. Sehr interessante Partien, 21 Uhr unserer Zeit in Dallas wird angestoßen. Das iberische Derby in der Hitze, in der Gluthitze von Dallas, Portugal gegen Spanien. Spanien hat bislang deutlich mehr überzeugt im Turnier als Portugal. Spanien, nachdem die Mexikaner jetzt die ersten Gegentreffer kassiert haben und raus sind, auch das einzige verbliebene Team ohne Gegentor. Spanien geht als Favorit in dieses Duell, das das letzte Spiel sein könnte von Cristiano Ronaldo im Nationalteam-Dress. Es ist definitiv die letzte WM und dementsprechend könnte jede Partie die letzte sein. Es soll aber nur die viertletzte sein natürlich. Sein Ziel ist der krönende Abschluss und der WM-Titel. Aber bislang gibt die portugiesische Mannschaft das nicht her. Also sie macht nicht den Eindruck, als könnte sie hier wirklich mit den Allergrößten mithalten und dazu gehört dann auch Spanien. Aber ein Derby hat bekanntlich eigene Gesetze und dementsprechend könnte das sehr, sehr eng und umkämpft werden. 2 Uhr nachts unserer Zeit wird dann in den USA gespielt, konkreter in Seattle. Die US-Amerikaner spielen gegen Belgien, der letzte verbliebene Gastgeber im Turnier. Und da müssen wir jetzt reden über eine Skandalentscheidung. Ich kann das nicht anders bezeichnen. Es ist eine Entscheidung zugunsten der USA, die FIFA getroffen hat. Nummer ein Stürmer, Fallorin Balogun, der bereits 3 Tore erzielt hat, hat ja die rote Karte gesehen nach ungefähr einer Stunde im 16. Finale gegen Bosnien. Und diese rote Karte, die wird letztendlich jetzt auf Bewährung ausgesetzt. Das heißt, Balogun kann heute Nacht spielen. Und die FIFA begründet die Entscheidung gar nicht mal. Grundlage ist aber Artikel 27 des Disziplinarkatalogs der FIFA. Dieser Artikel sieht vor, dass eine individuelle Strafe gegen einen Spieler auch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Aber eigentlich gibt es dann wiederum Artikel 66 Absatz 4, der besagt, dass eine rote Karte automatisch zu mindestens einem Spiel Sperre führt. Und genau das tritt jetzt nicht ein und pikant wird es deshalb, weil laut Medienberichten es zuvor in der vergangenen Woche ein Telefonat gegeben haben soll nach dem USA-Bosnien-Spiel zwischen US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino. Und Trump, der lobt jetzt schlussendlich die Entscheidung der FIFA bei True Social, der hatte offenbar Infantino auch dazu bewegen wollen und das hatte offenbar Erfolg, doch diese Sperre zurückzunehmen gegen Balogun. US-Trainer Pochettino, der sagte übrigens, Zitat, fantastische Entscheidung für den Fußball, nicht nur für uns. Es war ja auch niemals rot, weil keine Absicht. Über das Letztere können wir auch diskutieren. Es war wirklich keine Absicht und dementsprechend ja eine sehr harte Entscheidung, aber eigentlich so eine Entscheidung führt dann eben mindestens zu einem Spielsperre und dementsprechend kann es Belgiens Trainer Rudi Garcia überhaupt nicht nachvollziehen, der sagt, Zitat, ich wusste nicht, dass der 1. April in den USA der 5. Juli ist. Es ändert natürlich auch komplett die Vorbereitung der Belgier. Die haben jetzt eben ihr Konzept auch so ein bisschen natürlich darauf ausgerichtet, dass sie nicht Balogun verteidigen müssen, sondern jemand anderen, wahrscheinlich Ricardo Pepi wäre es gewesen, aber jetzt ist es und bleibt es Balogun. Ja, eine Entscheidung, die definitiv noch für Nachhall erzeugen wird, die definitiv jetzt dieses Spiel auch so ein bisschen überschattet und sollten sich die US-Amerikaner durchsetzen, wird darauf auch so ein bisschen Schatten liegen. Erinnert mich so ein bisschen an eine groteske Bevorteilung durch den Schiedsrichter bei der WM 2002 für Südkorea auf dem Weg ins sensationelle Finale. Da gab es damals ein Skandalspiel, eine Skandalentscheidung im Achtelfinale gegen Italien. Wir sind mal gespannt, wie diese Partie gegen Belgien läuft mit Balogun auf Seiten der US-Boys. Es gibt übrigens auch eine Art Präzedenzfall der vergangenen Zeit aus der jüngeren Vergangenheit und zwar Cristiano Ronaldo. Sprechen wir nochmal über ihn. Der hat ja im Qualifikationsspiel, dem vorletzten gegen Irland für Portugal, rot gesehen nach einem Ellbogenschlag. Hat eigentlich 3 Spiele Sperre bekommen, dann hätte er es pflichtspielmäßig natürlich auch in die WM mitnehmen müssen. Aber letztendlich wurden 2 Partien ausgesetzt zur Bewährung. Er musste nur ein Quali-Spiel, ein bedeutungsloses Spiel dann eben von der Tribüne aus anschauen und die zwei weiteren Partien dann zur Bewährung, sodass er bei der WM mitspielen konnte. Also die FIFA, sie dreht sich auch die Welt, wie sie sich gefällt. Und ja, offenbar spielt hier die große Politik, spielt hier das Weiße Haus offenbar auch eine Hauptrolle bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, obwohl Donald Trump noch nicht einmal im Stadion gewesen war. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für den heutigen Tag. War intensiv. Wir hatten zwei sehr, sehr brisante Achtelfinals mit dem Sieg der Norweger gegen Brasilien, mit dem Sieg der Engländer in Mexiko gegen Mexiko. Und wir haben vorausgeschaut auf die heutige WM-Nacht. Es ist der 26. Tag. Ich bin Kevin Schulte. Danke fürs Zuhören hier bei NTV Sport und freue mich, wenn ihr auch morgen in 24 Stunden wieder einschaltet hier im Podcast, im täglichen WM-Podcast von NTV. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.